Schön. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Also, ich kam da heute rein. Und habe da so ein Herz bekommen, schon gestern und so. Und jetzt will ich euch was verraten. Da gibt es einen, der heißt Klaus Milachowski. Und der hat die gemacht. Und der sitzt da vorne. Und seine Frau hat er auch mitgebracht. Und ihr müsst mal darauf achten. In aller Bescheidenheit, alle, die Klaus heißen, also irgendwie hat das was. Ich habe das sogar mal von einem Theologieprofessor gehört, der hieß Klaus Koch, glaube ich, und der hat dann gesagt vor den Leuten, es gibt so was wie eine, ja, wie so eine innere Klaus-Gemeinschaft, die halten immer so besonders zusammen. Ich will es nicht weiter ausführen. Klaus, danke. Das ist ganz toll mit den Kerzen. Und wenn ihr so Kerzen habt, die abgebrannt sind, die ihr nicht mehr braucht, die könnt ihr lastwagenweise vor seiner Haustür da. Und dann freut er sich, ne Klaus? Gut. Aber jetzt zu einem sehr ernsten Thema, ihr Lieben. Esoterik, Hauptsache es hilft. Ich habe wieder drei Gedanken. Der erste, Esoterik, ein unüberschaubares Feld. Der zweite, die biblische Botschaft, Esoterik und die biblische Botschaft, ein Vergleich. Da vergleiche ich einfach mal so diese entscheidenden Dinge dort. Und drittens, das Heil der Welt liegt nicht beim Menschen und nicht bei dem, was Menschen machen. Das Heil der Welt liegt beim Schöpfer der Welt. Also zunächst mal Esoterik, unüberschaubares Feld. Esoterik kommt an sich aus dem Griechischen Esoterikos. Und das heißt da so nach innen gerichtet und oder auch zum inneren Kreis gehörend. Und unter dem Dach der Esoterik, da finden sich jetzt eigentlich uralte, fernöstliche, magische, aber auch neuheidnische und indianische, kosmologische und mythische Elemente. Also das sind alle schon Worte und Begriffe, da kann einem schon ein bisschen wirr werden, nicht? Und das ist ein Kennzeichen der Esoterik, die Verwirrung, die vielen, vielen Dinge, wo du einfach nicht mehr durchfindest und klarkommst, so haben es mir Esoteriker erzählt. Früher, das will ich ganz ehrlich zugeben, habe ich diese Sachen, die Auswirkungen der Esoterik und so, alles für dummes Zeug gehalten. Ich habe gesagt, die haben ja alle eine Macke da, die sich da so einbilden. Das ist doch alles Quatsch, Hokus Pokus. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, nein, das ist nicht nur Hokus Pokus, sondern das sind sehr ernsthafte Dinge, ernsthafte, ich will mal sagen, Mächte am Spiel. Ich habe das einfach unterschätzt. Einfach unterschätzt. Da passieren Dinge, die sich unsere Schulweisheit nicht träumen lässt. Und eins möchte ich sagen, ganz zu Anfang. Ich verstehe doch die Menschen, die in dieser gefühlskalten Zeit nach etwas suchen, wo man ein Stück Wärme findet, nach etwas suchen, ja, was einem doch helfen könnte, so. Ich verstehe Menschen, die in dieser eiskalten Zeit nach der Esoterik greifen und dazu neigen. Unsere Gesellschaft, die den Konsum total vergöttert, stopft die Menschen voll und lässt sie unausgefüllt. Vollgestopft und unausgefüllt. Das sind die beiden Dinge, ja, die den modernen Menschen, die den Menschen unserer Zeit eigentlich ausmachen. Vollgestopft bis zum geht nicht mehr, aber eigentlich die Seele ist leer, unausgefüllt. Was suchen die Menschen in der Esoterik? Sie suchen die Zukunftsängste, die Sie ja doch auch haben, zu bewältigen. Wir haben gestern von der Angst geredet. Sie suchen Lebenshilfe, Sie suchen Lebenssinn, Sie suchen auch spirituelle Erfüllung, was immer das ist. Sie suchen Heilung für Leib und Seele und Sie suchen auch nach der Wahrheit. Die Frage heißt, kann man in der Esoterik tragende Wahrheit finden? Ist das der Weg zu einem erfüllten Leben? Ihr Lieben, man rechnet in der Esoterik mit der Realität von spirituellen, kosmischen Kräften und Energien. Und diese Kräfte und Energien, die siehst du nicht, die kannst du auch gar nicht fassen. Und diese Energien, die wollen sie sich sozusagen in den verschiedensten Lebensbereichen nutzbar machen. Ein Ziel ist das Erreichen des kosmischen Bewusstseins, des kosmischen Bewusstseins. Und das nennen die manchmal auch sogar Christusbewusstsein. Ja, das denkt doch so ein normaler Evangelischer, ja, das kann ja nicht verkehrt sein, nicht? Das kann nicht verkehrt sein. Und so ein normaler Katholik denkt dann auch, das kann ja nicht verkehrt sein, nicht? Wie die sieben Geißlein, die sahen dann da ja auch so weiße Tatzen, so wie die von der Mutter, das kann ja nicht verkehrt sein, nicht? Und dabei ist das menschenzerstörend. Wir kommen noch drauf. Ihr Lieben, Christusbewusstsein. Kosmische Kräfte können unpersönlicher Art sein, aber auch seltsam persönlicher Art. Im ersten Fall der unpersönlichen Natur geht es darum, kosmische Energie oder Kräfte in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel in der Edelsteintherapie. Da sind da Edelsteine und damit kannst du dich therapieren. Kehr nochmal. Und dann beim Pendel oder in der Astrologie, beim Legen von Tarotkarten, beim Reiki. Beim Reiki wird durch Handauflegen kosmische Energie auf den Menschen übertragen, um ihn zu heilen. Der Reiki-Praktizierende ist der Kanal, durch den dann die Energie fließt, und kosmische Kräfte können aber auch sehr personhaft gedacht werden, persönlicher Natur sein. In diesem Fall geht es darum, in Kontakt mit dem Jenseits zu treten. Und da gibt es wirklich solche Erfahrungen. Und mir hat mal einer gesagt, du, da hat alles in mir gekribbelt. Alles in mir, ich habe eigentlich jede Zelle gespürt, die hat gekribbelt. Sowas, also Kontakt mit dem Jenseits, mit toten Geistern und Engelwesen. Mit toten Geistern und Engelwesen. Und da kribbelt alles. Und die sagen dann was über die Zukunft oder so. Oder beim Tischelrücken, habt ihr vielleicht mal gehört, oder Gläserrücken, beim Channeling im Spiritismus oder beim Schamanismus, überall gibt es solche Dinge. Ein weiteres, unter dem Slogan Zurück zur Natur hat esoterisches Gedankengut in den letzten Jahren dann auch Eingang in die Alternativmedizin gefunden, seltsamerweise in die Komplementärmedizin. Aber viele Heilmethoden und Therapien, die beruhen gar nicht auf Wirkweisen pflanzlicher Inhaltsstoffe, sondern wieder auf sogenannten kosmischen Energien oder Schwingungen. Zum Beispiel bei der Bachblütentherapie. Die Bachblütentherapie ist eigentlich ein Geistheilverfahren und nicht, wie sie tut, ein Naturheilverfahren. Zur Gewinnung der Präparate werden die Pflanzen in Quellwasser gelegt. Man nimmt also Pflanzen und legt sie ins Quellwasser. Und dann sollen sie unter Sonnenlicht sozusagen die energetischen Schwingungen, die da drin sind, der Blüte, die werden aufs Wasser übertragen, gewissermaßen ins Wasser eingeprägt. Und eine materielle Substanz der Blüten ist im Wasser ja gar nicht enthalten, also eine materielle Substanz, aber da sind die Energien drin, so wird gesagt. Und beim Einnehmen der Bachblütentropfen sollen nun die positiven Schwingungen der Blüte auf die behandelnden negativen Schwingungen deines Seelenzustandes treffen und diese dann überlagern, bis die negativen Schwingungen gelöscht sind. Boah. Können Sie noch? Meine Zeitung. Ihr merkt, das ist echt ein kompliziertes Feld. Ne? Das ist echt ein kompliziertes Feld. Der Homöopath Dr. Edward Bach, der Erfinder der Bachblütentherapie, der hat seine Erkenntnisse, wie er sagt, in schamanischen Einweihungen gewonnen. Menschen, die sich diesen verborgenen Kräften gegenüber öffnen, fragen kaum oder gar nicht nach der Quelle. Wo kommt das eigentlich her? Oder auch nach dem Ziel der Ganzen. Woher kommen diese Dinge? Wohin führen sie? Was oder wer steht eigentlich dahinter? Wird einfach nicht gefragt. Einfach so, ach so, das funktioniert. Ja, wenn es funktioniert, dann kann es ja nur gut sein. Wichtig scheint nur noch die Wirkung zu sein. Hauptsache gesund, Hauptsache es hilft. Ihr Lieben, die Welt, ich sage es nochmal, der Esoterik ist unüberschaubar geworden. Ich habe mich da jetzt lange, lange eingelesen, zusammen mit meiner Frau. Wir haben Bücher gekauft, Menschen befragt und so weiter und haben viel darüber geredet und nachgedacht und wieder gelesen und nochmal hinterfragt und so weiter. Also ich bin nicht Fachmann, weil ich da drin gelebt habe, aber man kann sich ja auch mal wirklich erkundigen. Und das haben wir wirklich getan. Was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Wir haben auch auf dem Büchertisch da hinten einiges an Literatur. Das sollten Sie lesen von Menschen, die tief in der Esoterik verstrickt waren. Und die dann herausgefunden haben, nur durch eine einzige Gegenmacht. Und das ist die Macht Jesu Christi. Bezeugen Sie alle. Bezeugen Sie alle. Ich habe das so ein bisschen im Internet verfolgt. Da war eine junge Frau, die hieß Esmera. Und die Esmera, die hatte eine Homepage. Und auf dieser Homepage, da hatte sie fast 10.000 Abonnenten. Herr Pfarrer Oliver, der Oliver ist nämlich Pfarrer, einige wussten das gar nicht, evangelischer Pfarrer. Herr Pfarrer Oliver, 10.000 Abonnenten, das ist etwa so viel wie eine Gemeinde von 10.000 Leuten. Ja? Und die haben eben, wenn du Abonnent bist, kriegst du immer, wenn es eine neue Meldung gibt, und die gab fast jede Woche eine neue esoterische Meldung, dann erscheint das auf deinem Computer, dann kannst du wieder anhören. Dann hat sie so ein Video. Das hat sie jahrelang gemacht. Plötzlich kommt sie zum Glauben an Jesus Christus. Kommt mit Christen zusammen. Und dann habe ich die allererste Meldung im Internet von ihr, auf die bin ich jetzt gestoßen. Und dann sagt sie, ja, ihr Lieben, und sie weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen will, ich habe euch immer über die Esoterik, über die Spiritualität was gesagt. Ich muss euch etwas Schreckliches sagen. Das war alles satanisch. Ich muss mich entschuldigen bei euch. Das war furchtbar. Es war einfach nicht wahr. Aber ich habe es doch nicht anders gewusst. Ich habe es doch so geglaubt. Und dann sagt sie, sie hat Christus gefunden. Esmera heißt sie, hat das dann abgelegt. Aber man kann es unter dieses Stichwort noch finden, hat extra drin gelassen, damit man jetzt die anderen Dinge erlebt. Und dann sagt sie, ich bitte euch von Herzen, folgt Jesus Christus nach. Meine Zeit, als ich das gelesen habe, das war wirklich aufregend für mich, ganz bestimmt. Also wir haben da so einiges auf dem Büchertisch. War mein erster Teil, Esoterik, unübersehbares Feld. Jetzt, und darauf kommt es jetzt an, Esoterik und die biblische Botschaft. Das vergleichen wir jetzt. Esoterik ist also massive Weltanschauung. Ein zentraler Satz heißt, alles was existiert, ist aus einer nicht materiellen Grundgröße hervorgegangen, aus kosmischer Energie, aus Lebensenergie, Chi nennen sie das, oder auch göttliche Energie. Die Begriffe sind austauschbar. Die Wirklichkeit der Energie, Geist oder das Göttliche in allem, das wird mal so dann verwendet. Der Mensch hat am göttlichen Anteil, Er kann durch eigene Anstrengung Erkenntnis und Wahrheit selber vergöttlicht, dann selber kann er dadurch zum Gott werden. Boah, du kannst selber zum Gott werden. Benjamin Kriem, ein ganz berühmter Esoteriker, sagt, alles ist Gott. Und weil alles Gott ist, gibt's keinen Gott. Esoterik schafft Gott ab. Alles ist Gott. Ihr alle seid Gott. Lasst euch nicht dumm machen von den Kirchen. Ihr alle seid Gott. Ja, ja. Und weil es alles Gott ist, gibt's keinen Gott. Also Hitler war Gott. Stalin war Gott. Der islamische Staat, der den Christen die Köpfe abschlägt, alles Götter, nicht? So ist das da. Ein Gott, der dem anderen Gott den Kopf abschlägt. Gerne nochmal, irgendwann wird es dann so komisch, also ich will ja nicht sagen primitiv, aber man kann es ja gar nicht mehr anders nennen. Weil sich im esoterischen Weltbild die gesamte Wirklichkeit auf eine einzige Grundgröße zurückführen lässt, hängt für Esoteriker alles mit allem zusammen. Alles in der Welt ist eins. Wir sind alle eins, wir sind alle eins. Die Einheit entfaltet sich dann in polaren Gegensätzen, also Plus und Minus, Tag und Nacht, Mann und Frau und dann auch durch das bekannte Symbol des Tao, Yin-Yang. Yin-Yang. Die Aufgabe des Menschen ist es, die polaren Kräfte in sich und in der Welt in Balance zu halten und zu ihrer ursprünglichen Einheit zurückzuführen. Dies soll durch einen inneren Entwicklungs- und Lernprozess entstehen. Anders ausgedrückt, der Mensch erweitert sein Ich-Bewusstsein immer mehr, bis es im kosmischen Bewusstsein aufgeht. Und dazu sollen dann esoterische Methoden verhelfen. Auch durch Reinkarnation. Das kommt ja aus dem Hinduismus. Ne? Reinkarnation. Der Mensch geht seinen Weg zurück zur Einheit über zahlreiche Erdenleben. Ich war in Indien. Da kann es also sein, dass du im nächsten Erdenleben jetzt kein Mensch wirst, sondern ein Tier oder sowas. Kommt darauf an, was für ein Karma du hattest und so weiter. Also auf jeden Fall, wenn du stirbst, dann geht das irgendwie weiter. Ja? Ob als Ameise oder Wüstenfuchs, das weiß man nicht. Aber es geht irgendwie weiter. Eine ganz komische Geschichte. Zahlreiche Erdenleben. Für die Esoterik ist die gesamte Weltwirklichkeit dann sehr gesetzmäßig geordnet. Da ist zum Beispiel das Karma-Gesetz. Und hören Sie mal zu. Alles, was ein Mensch denkt, redet und tut, wirkt auf ihn zurück. Alles, was du je getan hast, ist nicht weg, sondern das alles, was du gedacht hast, was du geredet hast und was du getan hast, wirkt auf dich zurück. Entweder in diesem oder im nächsten Leben. Sorge dich um ein gutes Karma. Das ist wichtig. Aber alles schleppst du mit dir herum, dein Leben lang. Meine Zeit, was habe ich nicht alles schon gedacht? Was habe ich nicht alles schon getan? Und was habe ich nicht alles schon geredet? Und das wirkt auf mich zurück. Und dann komme ich dann, ja, also wenn ich dann wieder zur Welt komme, ich sage Ihnen ganz ehrlich unter uns, wir sind ja unter uns, kann ich mal ganz ehrlich sein, ne? Dann komme ich als Ratte zurück, das sage ich. Also, was ich mir alles geleistet habe, meine Zeit, ja. Also auch die Sünden der Kindheit und der Jugend, Gott, alles, das ist ja alles noch da, das wirkt auf dich zurück. Ja. Boah, also wenn du mal eine Ratte siehst, denkst du an mich. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Der esoterischen Welt und Gottesbild, dem esoterischen Welt und Gottesbild, stelle ich jetzt das Biblische gegenüber. Zunächst, Esoterik sagt, alles, was existiert, ist aus einer nicht materiellen, unpersönlichen Grundgröße hervorgegangen. Es gibt keinen persönlichen Gott, nur das Göttliche. Nur das Göttliche, das als Energie alles durchwirkt. Die Energie also setzt, die Esoterik also setzt Gott ab. Setzt Gott ab. Und da muss man doch langsam deutlich werden, das ist doch nicht harmlos. Das ist doch nicht harmlos. Das ist doch keine Spielerei. Gott absetzen, den Schöpfer Himmels und der Erden, ist alles nur noch göttlich. Und wir haben Anteil daran, jo, wir sind alle göttlich. Die Esoterik setzt Gott ab. Die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Unser Gott kann sprechen. Es werde und es ward. Gott ist Person, nicht unpersönliche Energie. Gott und Welt stehen sich gegenüber und nicht alles ist eins. Und dann, nachdem die Welt geschaffen ist, sagt Gott, da heißt es dann, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So steht es im Schöpfungsbericht im Alten Testament. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Jetzt stehen wir da und sagen, es ist aber nicht alles sehr gut. Da hinein platzt dann nämlich die Geschichte vom Sündenfall. Der Mensch will plötzlich selber sein wie Gott, losgelöst von ihm sein Leben führen. Da tritt eine Stimme auf, das ist die Schlange, später im Neuen Testament entlarvt als der Teufel, als Satan. Die Schlange sagt den Menschen, Adam und Eva, das sind sozusagen die Repräsentanten der Menschen. Adam heißt Mensch, der kommt aus Adama, das heißt Erde und so. Eva ist auch Adam, ist eben auch Mensch. Da sagt also die Schlange zu den Menschen, ihr, wenn ihr ungehorsam seid, nicht alles tut, was der euch sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Genau das sagt die Esoterik. Ihr seid selber göttlich. Ihr Lieben, das ist der Beginn aller Religionen und auch der Esoterik. Und das ist der Versuch des Menschen, sich selber zu erlösen, losgelöst vom Schöpfer sein Leben zu führen. Die Zerstörung der persönlichen Gottesbeziehung ist immer die Zerstörung des Menschen. Darf ich das nochmal sagen? Die Zerstörung der persönlichen Gottesbeziehung ist immer die Zerstörung des Menschen. Und ein Mensch, der in dieser persönlichen Gottesbeziehung nicht lebt, man kann doch in ihr leben. Ich weiß es doch als einer, der es mal nicht getan hat und der dann dazu gefunden hat, wer in der persönlichen Gottesbeziehung lebt, der weiß auf einmal sich getragen. Der weiß auf einmal, ich muss alles, was mein Leben belastet, nicht mit mir rumschleppen. Ich muss im nächsten Dasein keine Ratte werden, sondern im nächsten Dasein bin ich Gottes Kind in der Ewigkeit. Das ist Neues Testament. Ihr Lieben, das ist es. Ja, schaut mal in die Zeitung. Also die Zerstörung des Menschen, sagte ich, die persönlichen Gottesbeziehung ist immer zerstörerisch für Menschen. Schaut mal in die Zeitung. Ihr lest doch Zeitung. Was ich da lese, ist meistens negative Nachrichten. Habt ihr mal gemerkt? Ne? Immer das Schlechte und immer das Böse. Weißt du, was du da liest? Das ist alles Gestalt gewordene Gottlosigkeit. Das ist es. Gottlosigkeit, die Gestalt annimmt unter den Menschen. Das ist das. Gestalt gewordene Gottlosigkeit. Seht ihr manchmal abends ZIP 2? Ne? Ich gucke den auch mal gerne so, ZIP 2. Ja, und was begegnet mir? Also theologisch kann ich nur sagen, 80% Gestalt gewordene Gottlosigkeit. Die Menschheit stöhnt und ächzt nach Erlösung. Das ist eine unerlöste Welt, in der wir hier leben. Jenseits von Eden ist es nicht mehr sehr gut, sagt die Heilige Schrift, sondern jenseits von Eden heißt es auf einmal, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Esoteriker sagen, nein, der Mensch ist gut und immer was Göttliches. Tja, das ist jetzt keine Komplimente in der Heiligen Schrift. Aber das ist die Wahrheit. Nochmal, schaut in die Zeitung, schaut ZIP 2, dann wisst ihr das. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist wirklich böse von Jugend auf. Wie es in allen Religionen, so ist es auch in der Esoterik, der Versuch des Menschen, sich jetzt selber zu lösen. Und das Buch der Bücher, die Heilige Schrift sagt, Der gefallene Mensch kann sich nicht selber retten. Er kann sich nicht selber lösen. Ich habe mal gesehen, wie eine junge Frau ertrinkt. Ihr Boot war umgekippt und die konnte nicht schwimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat noch einen jungen Mann da im Boot, der war mit umgekippt und der dachte sich, rette mich, wer kann, und schwamm ans Ufer. Und dann habe ich die da schreien hören, eine Ertrinkende, die konnte sich nicht selber aus dem Wasser, aus dem Morast da rausholen. Und dann kamen junge Männer und haben sie rausgeholt. Man kann sich nicht selber retten. Es gibt Situationen, in denen man sich nicht selber retten kann, sogar in dieser Welt. Und erst recht in der Gottesbeziehung. Du kannst dich nicht selber retten. Die Bibel sagt, der gefallene Mensch, der kann sich nicht selber retten. Er muss gerettet werden. Das ist das. Er braucht Erlösung. Er braucht Rettung aus der gottlosen Verlorenheit. Du brauchst Rettung aus der gottlosen Verlorenheit. Ihr kennt doch die weihnachtliche Botschaft. Da heißt es ja, fürchtet euch nicht. Das heißt auf Deutsch, habt keine Angst. Habt keine Angst. Wir haben gestern von der Angst geredet. Und dann geht's los. Euch ist heute der Heiland geboren. Und wisst ihr, welches Wort im Griechischen da steht? Euch ist heute der Retter geboren. Der, der euch rettet aus eurer Verlorenheit. Und welcher er ist, heißt es dann, Christus der Herr. Er ist der Erlöser. So wird es gesagt im Wort des lebendigen Gottes. Du, er ist dein Erlöser, ihr Männer. Er ist dein Erlöser, ihr Frauen. Er ist euer Erlöser, Jesus Christus. Das ist doch nicht Folklore, wenn wir Weihnachten feiern. Wenn dann die Weihnachtsbotschaft ertönt, ihr Lieben, da ertönt etwas, was alle Welt, auch die Welt im Spital, unbedingt angeht. Unbedingt angeht. Euch ist heute der Heiland geboren. Originalton der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das steht ja nicht, er muss auch mal sterben. Das steht ja nicht. Da steht ein Wort, das das einmal ganz besonders betont. Hapax, er muss ein für allemal sterben. Die Esoteriker sagen, nein, einmal und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Das sagen sie. Das sagen sie. Es ist ihm gesetzt, den Menschen einmal zu sterben und danach das Gericht. Weil dieses Leben einmalig ist, sind wir unendlich wertvoll. Dieses einmalige Leben ist ein unschätzbares Geschenk des Schöpfers. Darum geht es. Das Karma-Gesetz, der dritte Punkt. Alles nochmal, was ich eben schon sagte. Alles, was du denkst, redest, tust, wirkt auf dich zurück in diesem und im nächsten Leben. Ihr Lieben, was für eine Last. Was für eine Last. Jetzt muss ich ständig in Angst leben, ob ich mich denn so oder so verhalten soll und dass ich keine Schuld auf mich lade, dass ich mein Karma nicht verschlechtere, dass ich ein gutes Karma erzeuge, ihr Lieben. Nochmal, das kommt aus dem Hinduismus. In Indien hat sich das sozusagen ausgeformt. Die glauben das, die meisten dort glauben das wirklich, ja. Bei uns ist das noch so ein bisschen abgeschwächt. Bei uns kommt so ein Salon-Hinduismus an. Nicht so ganz primitiv und radikal, aber das steckt dahinter, sind die Wurzeln. Ich bin in Kalkutta gewesen und dann habe ich da Männer gesehen in den Straßen, da furchtbar viele Menschen dort, Männer in den Straßen, die hatten keine Arme und keine Beine. Und die bewegten sich durch die Straßen. Ich wusste ja gar nicht, dass man sich ohne Beine, ganz wegamputiert, ohne Beine so bewegen kann. Keine Arme, keine Beine. Und hatten eine Blechbüchse im Mund und bettelten. Ich hatte vorher schon mal gehört, ja, diese Bettler dort, da hat mir ein Hindu gesagt, der wollte da so ein bisschen vertuschen. Ja, die tun das ja, damit sie Mitleid erregen. Und dann lassen sie sich die Arme und Beine amputieren. Also so blöd ist kein indischer Mensch. dass er als normaler Denkender sich Arme und Beine abhacken lässt und amputieren lässt, um dann so durch die Welt zu rollen. Die rollen dann da so durch. Ja. Das kann nicht wahr sein. Ich hatte einen indischen Begleiter. Und dann habe ich gesagt, du, den möchte ich jetzt mal fragen. Und dann habe ich einen gefragt, sag mal, wie kommst du dazu, das zu tun? Wer hat dir das gesagt? Mein Guru. Hat er übersetzt. Mein Guru hat ihm das gesagt. Also wenn du ganz sicher gehen willst, dass nichts passiert im nächsten Leben, dass du vielleicht als Prinz kommst oder was, dann musst du das machen. Ja? Ihr Lieben, und das in diesem Jahrhundert, das glaubst du nicht. In dieser, unserer Welt wird das geglaubt. Und alles, was so ein bisschen hinduistisch unter uns sozusagen durchdrungen ist, wenn man das weiterdenkt, kommt das dahin. Ja? Die Selbstkasteiung. Ihr Lieben, das ist sowas Furchtbares, sowas Furchtbares. Die Bettler in Kalkutta. Sowas Furchtbares. Also ich war so fertig damals. Ich habe für mich gedacht, hier kann man, in diese Stadt, kann man keine europäische Frau mitnehmen. Die hält das nicht aus. Das hältst du als zivilisierter, als Mann vielleicht, weiß ich ja nicht, als zivilisierte Frau hältst du das nicht aus. Und da ist die katholische Nonne, die Mutter Teresa, hingegangen. Mit ihren Schwestern. In dieses Elend, das musst du dir vorstellen. Das musst du dir vorstellen. Meine Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Mutter Teresa noch so vorstellen könnt. Ich habe ja immer sehr genau aufgepasst, wenn sie interviewt wurde. Ne? Ich habe kein Interview von der Schwester Teresa aus Kalkutta gehört, in dem sie nicht immer wieder strahlend den Namen Jesus gesagt hat. Jesus. Oliver, das heißt Jesus, nur damit du weißt. Immer wieder hat sie auf Jesus hingewiesen. Meine Zeit. Meine Zeit. Ach, ihr Lieben. Weißt du, was in der Heiligen Schrift steht? Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ihr Lieben, ich, der ich sonst eine Ratte hätte werden sollen, stehe hier vor euch ohne alle Sünde. Dies ist abgewaschen, ist weg. Ja? Ich kann mich hier hinstellen und kann euch sagen, ein unendlich sündiger Mensch steht hier und kann anderen Sündern die Schönheit des Herrn Jesus verkündigen. So sieht das aus. Ja? Ist das nicht ehrlich? Und dann steht da, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, als frei zu werden von aller Schuld. Es gibt nichts Schöneres. Ich war mal in Deutschland, in Ostfriesland und hatte da so eine Vortragswoche. Und dann, ja, dann haben wir einen Fehler gemacht. Dann haben sie gesagt, ihr könnt auch mit dem Klaus Eickhoff reden, so seelsorgerliche Gespräche oder so. Er wohnt im Pfarrhaus, dann kommt ins Pfarrhaus und dann könnt ihr mit ihm reden. Keiner kam. Denn das Pfarrhaus, das war so einsichtig. Da hatten alle Angst, also wenn ich da hingehe, dann denken sie alle, ich hätte was. Ne? Also keiner kam. Aber man kam so Anrufe. Und ein Anruf sagt, und das war eine Männerstimme, der sagte, kann ich Sie mal treffen? Ja, ja, natürlich. Aber nicht im Pfarrhaus. Ich sage, okay, ja, wo denn? Und dann, der war ein bisschen sehr ängstlich, der sagte, kennen Sie die große Eiche da hinten? Ich sage, ja, die kenne ich. Und dann fragte er, können wir uns dann nachts um 12 Uhr treffen? Ich wollte eigentlich schlafen, weißt du? Aber ich wusste, es geht um viel. Und dann haben wir uns dann nachts um 12 Uhr getroffen. Es war ein sehr bekannter Landwirt dort in dem Ort. Alle kannten den. Und dann hat er, ich kann das wirklich sagen, dann hat er sich hingekniet, nicht vor mir, in seinen eigenen Ackerboden, das war sein Acker, nicht vor mir, sondern vor dem Herrn Jesus. Und hat dem Herrn Jesus seine ganze Sünde hingeweint. auch aus der Kindheit, aus der Jugend und so weiter. Das war so bewegend, ja. Also ein Mann, so, er war so vielleicht so 65, 70 und dann weinte sein ganzes Elend dahin und jetzt stehe ich da. Und da habe ich auf einmal gewusst, was Evangelium ist. Dann habe ich ihm die Hände auflegen können und dürfen. So habe ich es ja gelernt in der Heiligen Schrift und durfte ihm sagen, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und fürchte dich nicht mehr. Ah, oh, macht er so. Und dann stand er auf und hat mich umarmt. Das war so ein Bulle, weiß ich. Ich glaube, ich hatte gleich einen Rippenbruch dabei oder noch, also ähnlich. Aber ich habe selten so einen frohen Menschen erlebt. Ah, Herr Pastor, die sagen immer Herr Pastor, nicht? Also. Und der war hin und weg frei geworden. Frei geworden, frei geworden. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis Jesu Christi. Und das erfährst du nicht in der Esoterik, das ist so. Wir können jederzeit unsere Verfehlung, unsere Schuld im Gebet bei Jesus abgeben und aufatmen. Einer hat mir gesagt, ja, das ist ja eine billige Tour. Ich sündige und gebe das wieder ab. Da habe ich gesagt, na, du irrst dich, ist keine billige Tour, sondern wir haben zu diesem Herrn Jesus Christus ein ganz bestimmtes Verhältnis. Du denkst an ein Krämerseelenverhältnis, ein Geschäftsverhältnis. Ich sündige und das ist meine Art und deine Art und nimmst sie wieder weg. Das ist ein Geschäftsdenken. So denken wir nicht, so leben wir nicht, so empfinden wir nicht. Ich habe gesagt, ich habe ein Liebesverhältnis zu ihm. Und wenn ich in Sünde gefallen bin, dann habe ich gedacht, oh Gott, machen wir wieder weg. Nein, dann habe ich erst mal geweint und war traurig. Traurig, weil ich meinen Herrn, der mich liebt, wieder enttäuscht habe und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir diese Schuld. Herr, mir ist wieder was dasselbe passiert. Und der Herr Jesus, der sagt dir das plötzlich im Geist und in der Seele, Klaus, ich liebe dir das alles weg. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Da gehst du durch die Welt, als hättest du nie gesündigt. Ihr Lieben, das ist unendlich schön, unendlich schön. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor mir. Du kannst zu ihm kommen. Jesus sagt natürlich auch sehr deutlich etwas gegen Sünde und Schuld. Dafür ist er gestorben. Er nimmt das ja nicht auf die leichte Schulter. Dafür hat er ja geblutet. Er nimmt das nicht auf die leichte Schulter und will auch, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber in dem Moment, wo man mit ihm zusammenwächst, kann man es auch nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Das Wort Gottes redet von Bekennen der Schuld, von Vergebung und Sinnesänderung. Sinnesänderung. Umkehr. Tu das nicht wieder. Jesus hat einer Ehebrecherin das Leben gerettet. Aber dann hat er nicht einfach gesagt, also mach's gut, sei fröhlich und so. Nein, dann hat er gesagt, geh hin, sündige nicht mehr, tu das nicht mehr, tu das nicht mehr. Ihr Lieben, darum geht es. Bekennt einander die Sünden, nochmal Gottes Wort. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, vermag sehr viel, wenn es ernstlich ist. Noch eines, Menschen, die sich mit Esoterik beschäftigen, tun das oft, weil sie sich körperliche Heilung erhoffen. Die biblische Botschaft geht da weiter, sie sieht den Menschen ganzheitlich. In der Bibel finden wir Berichte von körperlichen Heilungen, aber Heilung ist dort immer mit der Botschaft vom Heil verbunden. Heil bedeutet Erlösung, Vergebung, Leben. Mit Ewigkeitswert. Da gibt es so eine Geschichte, da war Jesus, predigte da in einem Haus und das war ziemlich voll. Und dann kamen Freunde, die hatten einen Freund und der war gelähmt und die kamen da gar nicht so richtig ran. Da haben sie das Dach aufgedeckt, das geht da in Palästina ein bisschen schneller als bei uns, und haben den Gelähmten da runtergelassen, damit Jesus ihn heilt. So und so. Ja, und dann heilte den gar nicht. Da sagte zu dem, das, worauf es ihm ankommt für das Leben dieses Gelähmten. Er sagt zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Hey, das Herr Jesus, haben die Freunde vielleicht gedacht, das wollten wir jetzt gar nicht, wir wollten hier, dass er geheilt wird. Nein, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der Punkt. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt er, da haben sich die Pharisäer schon geärgert, wer kann ja Sünden vergeben? Und dann sagt er, damit ihr wisst, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben, dann sage ich zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann, damit hat er ihn dann geheilt. Also Jesus macht seine Haltung sehr drastisch damit deutlich, in einem Wort, das er mal gesagt hat. Das hört euch mal an. Jesus hat mal gesagt, also jetzt Heilung und Heil. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das ewige Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. So wichtig ist ihm das Heil, die Rettung. Er kann auch heilen und tut es auch. Aber es wäre besser, du gehst lahm und verstümmelt ins ewige Leben, als mit zwei Händen und zwei Füßen in die Hölle. So radikal konnte der Herr Jesus sein. Tja, wir müssen uns noch der Frage widmen, woher kommen diese Kräfte der Ewigkeit, diese Kräfte der Esoterik. Esoterik zeigt sich zunächst attraktiv, strahlend und menschenfreundlich. Das ist aber ihre Maske. Paulus sagt, der Teufel verstellt sich in einen Engel des Lichts, ist ihre Maske. Sie zeigt sich als menschenverachtend, zerstörerisch. Fragen Sie die Menschen, die tief im esoterischen Machenschaften verstrickt sind. Ich habe die Uli gebeten, das ist die Frau vom Klaus, dass sie uns jetzt mal etwas liest von einer Frau, die dahin durchgegangen ist, durch diese Machenschaften. Uli, bitte, gib dir mal der Uli jetzt das Mikro. Oh.
Ich war immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.
Könnt ihr gut hören?
Ich beschäftigte mich mit esoterischen Praktiken, wurde Reiki-Meisterin. Obwohl ich sehr erfolgreich war, trug ich eine große Unruhe in mir. Je mehr ich mich auf Reiki einließ, umso schlechter ging es mir. Zwar verdiente ich unglaublich viel, trotzdem hatten wir immer finanzielle Schwierigkeiten. Dann bekam ich mit einem Mal Depressionen. Auch in unserer Ehe ging es bergab. Doch statt mit Esoterik aufzuhören, glaubte ich, das alles wären Prüfungen, um mein Karma zu reinigen. Ich buchte ein Seminar für Tiefenmeditation und hoffte, mich dadurch entspannen zu können. Doch es kam anders. Während einer Atemübung hatte ich eine fürchterliche Vision. Ich lag unter brennenden Trümmern gefangen. Alles war so real. Die Angst, selbst der Schmerz, dass ich laut schrie, bis mich die Seminarleiterin wachrüttelte. Sie meinte, dass das ein Erlebnis aus einem früheren Leben wäre und sagte dann, du musst dir das so vorstellen, wie wenn du Drogen nimmst. In dem Moment fiel bei mir der Groschen. Hinter dieser scheinbar friedlichen Meditation steckten dieselben zerstörerischen Mächte, als wenn ich Drogen nehmen würde. Völlig geschockt erkannte ich, dass schwarze und weiße Magie den gleichen Ursprung hat und vom Bösen kommt, von Satan. Nach diesem Erlebnis nahm ich Kontakt zu einem Pastor auf. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Als wir uns trafen, sagte er zu mir, Angelika, wenn du mit Reiki weitermachst, gehst du direkt in die Hölle. Aber ich kann dir den Weg in den Himmel zeigen. Seine Worte waren hart, aber ich wusste, dass er recht hatte. Auch wenn ich Jesus eigentlich nicht kannte, traf ich an diesem Tag eine Entscheidung für ihn. Wieder daheim verbrannte ich alle esoterischen Bücher. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Ich fing an, in der Bibel zu lesen und suchte mir eine christliche Gemeinde. In den Gottesdiensten weinte ich fast die ganze Zeit, weil es mich so sehr berührte. Gott füllte die innere Leere nach und nach mit tiefem Frieden und der Gewissheit, endlich angekommen zu sein. Jesus hat meine Sehnsucht gestillt und mein Herz berührt. Gott hat gewaltig in mein Leben eingegriffen und mich befreit. Auch meine Familie hat zum Glauben an Jesus gefunden. Meine Ehe ist wieder heil geworden. So viele Jahre habe ich mit Esoterik vergeudet und es hat mir nur geschadet. Bei Jesus habe ich das gefunden, wonach ich immer gesucht habe. Er hat mich heil gemacht.
Ja, danke, Uli. Noch einmal zum Schöpfungsbericht. Die Schlange sagt, wenn ihr Gottes Willen brecht, ihr werdet nicht des Todes sterben, sondern wenn ihr das tut, dann werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet Macht haben wie Gott und ihr werdet wissend sein wie Gott. Und das sind die Versprechen der Esoterik, muss man einfach sagen. Sein wie Gott, alle göttlich. Ihr habt Macht wie Gott und ihr habt Wissen wie Gott. Die Macht hinter der Esoterik ist zu identifizieren mit der Macht, die die gesamte Menschheit in den Sündenfall lockte und ihr damit jeden festen Boden entzog. Ja, und das meiste funktioniert ja auch. Tatsächlich, es funktioniert in der Macht der Schlange, des Satans, des Diabolos, des Durcheinanderwerfens. Das ist das. Aber die Krankheit verlagert sich. Die wird äußerlich weggehen und verlagert sich in die Seele. Eine seltsame Geschichte. Ich könnte euch da einiges sagen, was jetzt nicht mehr so geht, aber es ist eine seltsame Sache. Äußerliche Krankheiten verschwinden und Fachleute sagen, die Seele wird plötzlich krank, wie wir es eben gehört haben. Ihr Lieben, das offenbart sich dann besonders, wenn es ans Sterben geht. Ich habe euch das gesagt, ich war in einer großen Gemeinde in Niedersachsen, in Norddeutschland, Pfarrer. Und damals wurde der Pfarrer noch öfter geholt. Ich war da an Sterbebetten und habe das erlebt. Ich habe das Sterben von Esoterikern erlebt, wie sie sich quälen, wie Kinder, die in der Nacht in der Finsternis sind. Obwohl todkrank, konnten sie nicht loslassen. Ärzte haben mir gesagt, die kann nicht sterben, Herr Pastor, tun Sie was. Ja, was soll ich denn tun? Ich war auch jung, wusste auch noch nicht alles. Tun Sie was. Die waren gefangen in zerstörerischen Mächten und die Seele spürte das. Ich komme jetzt vor meinem ewigen Richter. Habt ihr mal eine Kartenlegerin sterben sehen? Das ist die Probe der Wahrheit. Eine Astrologin, eine Schamanin, ein Pendler, ein Medium aus dem heraus Totengeister gesprochen haben, ein Tischrücker, das müsst ihr mal erleben, solch ein Sterben. Ich habe eine Apothekerin, ich weiß nicht, ob sie Christ ist, aber die sagt, Herr Pfarrer, wissen Sie, wie das kommt, dass manche Leute so furchtbar schlecht sterben, die nicht loslassen können? Ja, ich weiß das, ich weiß das. Ich lese euch jetzt ein Wort Gottes zum Schluss. Das steht in der Heiligen Schrift. Es soll unter euch niemand gefunden werden, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Mannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Das passiert dauernd hier im Spital, ich weiß es. Das soll unter euch nicht sein, sagt der lebendige Gott. Für den Herrn ist jeder ein Greuel, der diese Dinge tut. Bitte sagt das weiter. Nicht ätzend, aber liebend, liebevoll, warnt die Leute. Sie haben den ganzen Willen des ewigen Gottes gegen sich. Für den Herrn ist jeder ein Greuel, der diese Dinge tut. Um dieser Greuel willen vertreibt dich der Herr, dein Gott. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Und dann einen Propheten, das ist im Alten Testament. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Theologen sagen, das ist eine Christusverheißung. Um den geht es hier. Sagt es allen Esoterikern. Ihr habt das gesamte Gotteswort der Heiligen Schrift gegen euch. Ihr habt Gott gegen euch. Ihr habt Gott gegen euch. Es ist zum Weinen. Ihr habt Gott gegen euch. Und ganz kurz noch, das Heil der Welt kommt vom Schöpfer der Welt. Kein Mensch, ihr Lieben, kann sich selbst erlösen. Keine Religion kann uns etwas zur Erlösung beitragen. Und darum kann man sagen, das Evangelium von Christus ist das Ende aller Religionen. Wir sollten uns einen anderen Sprachgebrauch angewöhnen. Das Evangelium ist das Ende der Religionen. Es gibt keine katholische Religion und keine evangelische und keine freikirchliche. Das Evangelium ist das Ende der Religionen. Sagt das bitte weiter. Der Herr, unser Gott, ist einer, eine Bezugsperson. Und in der Esoterik, da werden die Leute erschlagen von der Fülle der Bezüge. Das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen ist Gottes Generalangriff auf diese ganze religiös verbrennte Gottlosigkeit. Gottes Generalangriff der Liebe. Gott ist ja Liebe. Seine Angriffe sind Angriffe der Liebe, ihr Lieben. Auch gegen alle Esoterik. Es ist ein Liebeswerben, denn Gott ist Liebe. Ob Sie es merken? Dieser Abend ist ein Liebeswerben Ihres Gottes. Er ringt um Ihr Herz. Wir spüren doch alle, wir sind unerlöst. Wie können wir erlöst werden? Niemals von innen, nein, nur von außen. Die lieben Esoteriker, die spüren es ja auch, dass uns, so wie wir sind, ein entscheidendes Fehl. Sie tragen, wie alle Menschen, tiefe Sehnsucht in sich. Sie sind auf dieser Suche aber dann oft völlig schuldlos in diese Esoterik geraten. Jesus sagt von sich, dass er die Erfüllung der Sehnsucht ist. Hören Sie mal dieses Wort noch. Wen da dürstet, nach dem Leben ist gemeint. Wen da dürstet, uns alle dürstet nach dem Leben. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens umsonst. Wir haben alle Durst. Und wenn jemand die Quelle nicht findet, der Durst muss doch gelöscht werden, dann geht er an Pfützen. Wir haben das aus Kriegsberichten erlebt, dass Soldaten, die nichts zu trinken hatten, plötzlich Wasser aus Pfützen getrunken haben. Das ist so, der Durst verlangt, gestillt zu werden. Wenn du keine Quelle findest, dann nimmst du eine Pfütze. Und so ist das bei den Religionen und bei der Esoterik. Das ist nicht die Quelle, das sind Pfützen. Was kostet denn die, Jesus sagt hier, der trinke das Wasser des Lebens umsonst. Was kostet sie also? Sie kostet Gott seinen Sohn deine Erlösung. Uns kostet sie nichts als nur den Wechsel vom Gericht zur Gnade, dass ich mein Leben an ihn hänge. Und das ist umsonst. Franz Kamphaus, ein katholischer Bischof, den darf man ja hier wohl mal zitieren, der hat gesagt, ein deutscher katholischer Bischof, das Heil ist nicht zu verdienen und nicht zu bezahlen, für kein Geld und nichts in der Welt. Es ist unbezahlbar, es gewährt sich umsonst, eben als Gnade. Das umsonst ist ihm als unauslöschliches Siegel eingeprägt. Darum kommt alles darauf an, dass dieses umsonst erfahren bleibt. Das umsonst. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Gib mir dein Herz. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ihr Lieben, darum geht es. Habt ihr was gemerkt? Esoteriker sind Geliebte Gottes. Gott hat jeden einzelnen Esoteriker lieb. Aber die Esoterik, die sie betreiben, die verwirft Gott total, weil sie die Zerstörung dieser von ihm geliebten Menschen sind. Darf ich das nochmal sagen? Esoteriker sind Geliebte Gottes. Gott hat jeden Einzelnen lieb. Aber die Esoterik, die sie betreiben, die verwirft Gott total, weil sie die Zerstörung all dieser von ihm geliebten Menschen sind. Ihr Lieben, wir haben heute eine schwere Wahrheit gehört. Ist auch etwas lang geworden. Und darf ich Ihnen das sagen? Vielleicht sind einige hier, die damit zu tun haben oder hatten. Und dann bitte ich Sie von Herzen, dass Sie sich davon lossagen und abwenden, hin zu Jesus Christus. Man kann sein Leben ihm geben und übergeben. Und ich mache es heute, wie ich es immer gemacht habe. Ich lese uns ein Gebet. Ich bete jetzt nicht. Ich will niemanden überfallen, der innerlich noch nicht so weit ist. Aber ich lese jetzt ein Lebenshingabegebet. Auch ein Gebet, wo wir uns lossagen vom bösen Feind. Ich lese es Ihnen. Und während ich lese, können einige unter uns, die innerlich bereit sind, das ja schon zu ihrem Gebet machen und mitbeten. Und die unter uns, die da noch unsicher sind, für die lese ich das eigentlich jetzt vor. Und damit nicht so leer nach Hause gehen können, wir haben die wieder gedruckt, die Gebete. Die liegen da draußen auf und das können Sie mitnehmen. Vielleicht auch für andere, die in der Esoterik herumirren und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Geben Sie ihnen dieses Gebet, nehmen Sie es mit und wenn es nicht reicht, drücken wir morgen noch ein paar nach. Und hinten drauf sind ein paar Bibelworte, Worte der Heiligen Schrift, die zu diesem Thema genau passen. Also das werde ich jetzt tun. Ich lese jetzt das Gebet. Vielleicht machen Sie es zu Ihrem Gebet und andere lauschen nur, hören zu und nehmen es mit. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du hast meine Trennung von Gott aufgehoben. Vergib mir, dass ich bis jetzt nicht nach deinem Willen gefragt habe, sondern nach meinem eigenen Willen gelebt. Bitte vergib mir, dass ich mich auf esoterische Machenschaften eingelassen habe. In deinem Namen löse ich mich von allen Mächten, Kräften, Geister und Engelwesen des Kosmos und trenne mich von den dazugehörenden Methoden. Ich entsage dem bösen Feind, übergebe dir mein Leben und nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Bitte fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass ich dir nun für alle Zeit und Ewigkeit gehöre. Gib mir ein gehorsames Herz. Lass mich leben zu deiner Ehre und lass mich für meine Mitmenschen ein Segen sein. Amen. Ihr Lieben, wenn Sie dieses Gebet zu Ihrem eigenen machen, dann sind Sie von Jesus angenommen, dann sind Sie von ihm aufgenommen, das ist versprochen. Wer zu mir kommt, sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so erlebt, ich habe so erfahren, ich weiß, dass das wahr ist. Ich danke, dass Sie so geduldig zugehört haben.